Habakuk 2, die Verse 10 bis 19. In meiner Übersetzung nach Schlachter 1951 ist hier die Überschrift gegeben, der verheißene Segen. Und da heißt es, am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahre des Darius erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai, also: So spricht der Herr der Heerscharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich: Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Die Priester antworteten und sprachen: Nein. Da sprach Haggai: Wenn aber der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Die Priester antworteten: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie da selbst opfern, unrein ist es. Und nun beachtet doch, wie es euch ergangen ist vor diesem Tage und früher, ehe man den Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, kam man zum Kornhaufen von 20 Scheffeln, so waren es nur 10. Kam man zur Kufe, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Gebt nun Acht, von diesem Tage an und weiterhin vom 24. Tage an, des 9. Monats an, von dem Tage an, da der Tempel des Herrn gegründet worden ist, merket auf. Ist etwa der Same noch im Speicher? So hat auch der Weinstock, der Feigen, Granatäpfel und Olivenbaum noch nichts getragen. Aber von diesem Tage an will ich segnen. Bis dahin. Und unsere Predigt, die ist heute benannt nach diesem letzten Ausspruch in Vers 19, nach dieser Verheißung Gottes: Von diesem Tage an will ich segnen. Ich möchte aber, bevor wir hier in diesen Text einsteigen, noch einen kurzen Rückblick geben von der letzten Predigt, wo wir das Thema aus Kapitel 2, Vers 5 miteinander betrachtet hatten, worin der Herr die Zusage gegeben hat: Und mein Geist bleibt in eurer Mitte, fürchtet euch nicht, Haggai 2, Vers 5. Und es ist wunderbar, dass der Herr solche Zusagen schon dem Volk Israel gemacht hat, obwohl das Volk gar nicht immer da war, wo es sein sollte. Es war nicht immer so auf den Herrn ausgerichtet. Aber wie viel mehr dürfen wir auch von solchen Zusagen heute ganz persönlich und in der Gemeinde leben? Mein Geist bleibt in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Und wer sich mit dem Herrn beschäftigt, und wir haben das auch in der letzten Predigt wiederum getan, und betrachtet, dass der Herr wirklich absolut treu ist, er stellt sich zu seinem Wort. Und er stellt sich auch zu seiner Prophetie. Er gibt nicht eine Prophetie weiter, die da nicht eintrifft. Er hat den Weitblick. Und hier in Kapitel 2 bis Vers 9, da hat er auch gesagt, dass der spätere Tempel herrlicher sein wird als der erste. Und das sagt er auch in Bezug auf das tausendjährige Königreich: Er, unser Herr und Gott, er hat unerschöpfliche Schätze. Er selber sagt: Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Und das meint er nicht irgendwie geistlich, sondern er meint buchstäblich die Schätze hier auf Erden. Das materielle Gold und das materielle Silber und sicherlich noch vieles andere, die Schätze, die sich hier auf der Erde befinden. Unser Herr und Gott ist der eigentliche Besitzer alles Silbers und alles Golds auf dieser Erde, von allem, was sich in dieser Welt befindet. Das möchte ich uns nochmals ins Gedächtnis rufen. Natürlich auch das, was du besitzt und was ich besitze, auch das gehört dem Herrn. Wir meinen, es wäre unser Besitz. Nein, alles gehört dem Herrn. Er hat dich und mich mit seinem teuren und kostbaren Blut erkauft. Aber nicht nur dich, sondern auch alles, was du besitzt, gehört ihm. Es gehört nicht dir. Du darfst lediglich Verwalter für ihn sein. Was für eine hohe Aufgabe und wie viel Verantwortung bringt das mit sich. Und ich denke, da können wir ihn immer wieder um Weisheit und Erkenntnis bitten, damit wir mit seinen Gütern, es gehört ja ihm, entsprechend umgehen, sie entsprechend verwalten nach seinem Sinne. Und das braucht manchmal auch ziemlich viel Glauben. Auch wenn du vorhin ein Opfer eingelegt hast in den Opferkorb, so hast du ja nur etwas von dem eingelegt, was dir der Herr ja im Voraus bereits gegeben hat. Das gehört eh ihm. Und du gibst ihm in Kleinigkeit davon zurück. Vielleicht meinen wir manchmal, wir geben viel. Ja, natürlich brauchen wir auch was zum Leben, das weiß der Herr auch. Aber letztendlich kommt alles von ihm und wir geben ihm wieder einen Teil davon zurück. Der König David, der große König David, der wollte ja dem Herrn in seinem Leben bereits selbst ein Haus bauen. Doch der Herr hat es dem David nicht gestattet. Er hat dem David gesagt, du hast so viel Blut vergossen, du bist ein Kriegsmann, dein Sohn, der Salomo, den sollst du nachher als König einsetzen und der soll mir ein Haus bauen. Und so hatte David in weiser Voraussicht schon viel Material für das künftige Haus Gottes gesammelt und zusammengefahren, ja, für den Bau des Tempels zusammengetragen. Ja, da wird uns im ersten Buch Chronika viel aufgezählt an Gold, was David an Gold zusammengeführt hat, an Silber, an Erz, an Eisen, an Holz, an Schohammsteinen, an Edelsteinen und es heißt Marmorsteine die Menge. Es muss einfach enorm gewesen sein, was da für Schätze zusammengekommen sind. Und der König David war damals hoch erfreut über all das, was das Volk gegeben hat, aber auch das Volk selber war hoch erfreut, denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen und freiwillig, nach 1. Chronika 29, Vers 9. Und es ist hochinteressant, dass wenn wir im 1. Chronika 29 lesen, dass selbst David als der große König sein eigenes Gut an Gold und Silber für den Tempel gegeben hat. Er hätte es nicht müssen. Aber ihm war das Haus Gottes so wertvoll. In 1. Chronika 29, Vers 3 heißt es, weil er im Hause des Herrn wohlgefallen hatte. Darum hat er sein ganzes Silber und Gold für das Haus des Herrn gegeben. Und später konnte er dann sagen, in 1. Chronika 29, Vers 13 und 14, und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Und er sagt von sich, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben. Wir haben gar nicht die Kraft dazu, das wusste David. Das kommt alles von Gott, selbst wenn wir ihm etwas geben. Und er sagt dann, von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir es dir gegeben. Ist das nicht interessant? Was für eine große Erkenntnis, welche hier dieser große König David aufzeigt. Er wusste, alles kommt von dem Herrn und alles gehört dem Herrn. Und wenn wir ihm etwas geben, so haben wir es bereits von ihm bekommen. Und an erster Stelle steht hier bei David das Geben für das Haus Gottes. Nicht für irgendetwas. An erster Stelle für das Haus Gottes, das heißt auch für Gottes Werk. Und genauso zeigt es uns der Herr auch heute noch im Neuen Testament auf. Und da legt der Herr auch unbegreifliche Verheißungen darauf. Ich weiß nicht, ob du an den Verheißungen festhältst, die Gott in seinem Wort zeigt, die er in Bezug auf das Geben gibt. Jetzt bin ich kurz ausgeschweift. Unser Thema ist heute nicht das Geben. Ich möchte jetzt auch hier niemand motivieren, mehr zu opfern. Man darf das gerne tun, aber das ist heute nicht unser Thema. Wobei das Geben natürlich auch für uns immer in Bezug auf Gott eine wichtige Sache ist und eine hohe Bedeutung hat. In unserem heutigen Text hier in Hagai 2, ab Vers 9 oder ab Vers 10, da geht es vielmehr um das Gewissen und um die innere Reinheit des Volkes. Denn es ist Tatsache, dass ohne Heiligkeit und Reinheit es in dem Haus Gottes, ja mit dem Bau Gottes, nicht richtig vorangeht und sein Segen nicht fließen kann. Und das ist das, was wir aus diesem Text heraussehen, dass der Herr damals sein Volk nicht so segnen konnte, wie er es wollte. Sicherlich hat er sein Volk gesegnet, aber nicht so, wie er es wollte. Und das ist ein Problem. Und wenn wir da mal auf unser Leben schauen, dann müssen wir vielleicht manches Mal auch bekennen. Der Herr könnte mich bestimmt noch viel mehr segnen. Aber wir blockieren manchmal seinen Segen. Und das ist ein großes Problem. Wobei der Herr uns ganz bestimmt immer und immer wieder segnet, weil er treu ist und weil er gnädig ist. Und weil er uns auch oft oder allermeist ohne Verdienst segnet. Aber er gibt auch seine Verheißungen, wie in Matthäus 6, Vers 33, wenn wir zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. So wird uns all das hinzugelegt werden, was wir zu unserem Leben benötigen. Kommen wir jetzt wieder zu Haggai, dem Propheten des Herrn. Und schauen wir hier einfach nochmals in Vers 10. Es ist ganz interessant, dass auch unser heutiger Textabschnitt ganz genau datiert ist. Ich bin in den letzten Predigten gar nicht so explizit darauf eingegangen. Aber wir sehen schon am Anfang in Kapitel 1 eine Datierung, dann in Kapitel 2 am Anfang und jetzt hier in Vers 10 wieder. Und diese Botschaft geht am 24. Tage des 9. Monats, nämlich im 2. Jahr des persischen Königs Darius. Und es ist eine weitere Botschaft des Propheten Haggai nach dieser vorherigen Botschaft, mit der wir uns letzten Sonntag befasst haben, wo wir hier in Kapitel 2 am Anfang lesen, wo es heißt, am 21. Tage des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Also wir sehen es, die heutige Botschaft ist circa 2 Monate danach gewesen. 2 Monate später hat Haggai diese Botschaft dem Volk Gottes gebracht. So ist der Baum. 21. Tage des 7. Monats und hier in Vers 10 sind wir am 24. Tage des 9. Monats. Das ist interessant und ich finde es immer wieder faszinierend, wie so vieles auch in Gottes Wort ganz genau datiert ist, explizit aufgezeigt. Und dann können manche Menschen sagen, ja, glaube ich nicht so richtig, dass dies oder jenes war. Dann können wir bloß mal fragen, ja, glaubst du auch, dass es geschichtlich belegt ist, dass es einen König Darius gegeben hat, diesen großen persischen König. Und da kann keiner ausweichen, weil das geschichtlich belegt. Und so lässt es sich auch belegen, dass das jüdische Volk damals auch anfänglich in babylonischer, dann in persischer Gefangenschaft war. Es lässt sich alles nachvollziehen. Und da eben Gott sein Volk wieder herausgeführt hat und hat durch seine Propheten gesprochen. Was ist nun die heutige Botschaft des Propheten Haggai? Ja, es ist eine Botschaft, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so angenehm ist. Oh, die Propheten, die mussten auch harte Botschaften verkündigen. Sie sind vielleicht gar nicht so angenehm und so ermutigend für das Volk. Zunächst sieht es so aus. Aber am Ende sehen wir, dass es eine segensspendende Botschaft ist. Und ich denke, wir können auch davon profitieren. Kommen wir aber jetzt zuerst zu dem unangenehmen Thema, nämlich der Prophet Haggai zeigt dem Volk auf, dass in dem Volk Unreinheit ist. Befleckung ist in diesem Volk. Letztendlich sind alle Werke des Volkes unrein, sagt der Prophet. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, Befleckung. Haggai sollte hier im Auftrag des Herrn den Zustand des Volkes aufzeigen. Vielmehr den inneren Zustand. Wie sieht es denn bei euch so innen drin aus? Bisher ging es vor allem um das äußere Tun. Natürlich ist auch das äußere Tun wichtig. Jedenfalls sollte das Volk Gottes dem Auftrag Gottes nachkommen, nämlich den Tempel wieder aufzubauen. Und wir können uns schon vorstellen, dass manche unter dem Volk dachte, Hauptsache ich gehe jetzt da zum Tempelberg und arbeite am Wiederaufbau des Tempels. Hauptsache, ich bin äußerlich mit dabei und ich tue meine Arbeit. Doch, wie wir in diesem Text sehen, will Gott der Herr nicht nur irgendwelche Werke von seinem Volk. Er will nicht nur irgendwelche Werke oder irgendeine Mitarbeit für sein Haus, sondern was will er noch? Er will zugleich die Reinheit von seinem Volk. Vielleicht dachten manche, Hauptsache die Arbeit wird getan und der Wandel ist nicht so wichtig, wie ich sonst so lebe. Oder wir denken vielleicht, Hauptsache ich bin heute Morgen im Gottesdienst, das ist schon was Wichtiges getan. Und wie ich sonst so lebe, ist nicht so wichtig, aber heute Morgen sind wir alle sehr fromm, wir sind sehr heilige Leute. Aber was ich sonst unter der Woche mache, das geht niemand so richtig was an. Du könntest aber auch hier in der Gemeinde irgendeinen Dienst tun. Das kann ein ganz belangloser Dienst sein. Putzdienst zum Beispiel unter der Woche. Ja, wollen den Putzdienst nicht so hoch halten, denn es gibt viel Wichtigeres in der Gemeinde als Putzen, aber Putzen muss nun auch mal sein. Da könnten zum Beispiel zwei Geschwister den Boden wischen. Der eine unten, der andere oben, oder beide würden, sagen wir mal, die gleiche Fläche wischen. Oder zwei würden die gleiche Toilette reinigen, oder der eine reinigt oben, der andere unten. Wie das auch immer wäre. Jedenfalls, beide reinigen sehr gründlich. Die wischen sehr sauber. Und das Endresultat ist eigentlich das gleiche. Beides glänzt nachher, beides ist blitzeblank. Der Boden ist sauber gewischt, auch die Toilette ist sauber gereinigt. Aber was sieht Gott dabei? Unser Herr und Gott sieht es, ob wir es für ihn und durch ihn getan haben. Oder ob wir es einfach so getan haben. Ja, jeder Ungläubige kann eine Toilette wischen. Auch jeder Ungläubige kann den Boden wischen oder Staub saugen. Aber der Herr sieht es, ob wir es für ihn getan haben. Allerdings nicht nur in der Gemeinde, auch draußen. Wenn du in deinem Beruf arbeitest oder wenn du in deiner Familie irgendetwas tust. Der Herr sieht alles. Und er weiß es, ob wir es in Reinheit und in Hingabe, ja in Heiligung zu ihm getan haben. Und wie wichtig war gerade auch rein und unrein unter dem jüdischen Volk. Vor allem erkennen wir dies im dritten Buch Mose, wenn ihr euch schon mal mit dem dritten Buch Mose beschäftigt hattet. Im dritten Buch Mose wird uns ganz viel über heilig oder unheilig, über rein und unrein aufgezeigt. Ganz wichtiges Buch. Es ging allerdings auch ein Stück weit um äußere Befolgung der Reinheitsvorschriften Gottes. Zum Beispiel lesen wir in 3. Mose 21,1: Und der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern, Aarons Söhnen, und spricht zu ihnen, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes verunreinigen. Sie sollten also keine Toten anrühren. Oder 3. Mose 21,11: Er soll auch zu keinem Toten kommen und soll sich weder in seinem Vater noch in seiner Mutter verunreinigen. Also ich denke, wir denken heute nicht so viel dabei, wenn wir Leichen anrühren, wenn es jemals so wäre, dass wir mit Leichen zu tun haben. Aber dadurch konnte man sich vor Gott im Volke Israel verunreinigen. Doch da ging es nicht nur darum, sich an Toten zu verunreinigen. Vor allen Dingen auch in 3. Mose 11 bis 15 sehen wir verschiedene Vorschriften, die eigentlich so ins ganze Leben hineingehen. Es ging auch viel um Essen und Trinken. Ihr wisst alle vom jüdischen Volk, koscher und nicht koscher essen. Es ging um reine und unreine Tiere. Für uns heute hat Gott alle Tiere für rein erklärt. Wir können uns eigentlich von jeglichem Tier ernähren, wenn wir das möchten. Es ging um Essen und Trinken, um reine und unreine Tiere. Es ging aber auch um Wöchnerinnen, die sich vor Gott verunreinigen konnten. Es ging aber auch um Aussatz, durch den man verunreinigt werden konnte. Es ging aber auch um Unreinigkeiten von Mann und Frau und noch vieles mehr. Und Gott hat hier seinem Volk ganz explizite Anweisungen gegeben, wie man sich verhalten soll, wenn man sich verunreinigt hat oder wenn man vielleicht durch jemand anders verunreinigt wurde. Und er, unser Herr und Gott, ist absolut heilig. Und deswegen wollte er auch schon damals von seinem Volk Reinheit. Und deswegen hat er auch die äußeren Reinheitsvorschriften gegeben. Natürlich hat er das auch ausgedrückt und sagt in 3. Mose 11, Vers 44, denn ich, der Herr, bin euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig und ihr sollt eure Seelen nicht verunreinigen. 3. Mose 11, 44. Das konnte auch sein, wenn ein jüdischer Mensch einen toten Körper von einem Menschen berührte, oder auch, das konnte auch ein Tierkadaver sein, den er berührte, da wurde er verunreinigt. Es konnte aber auch sein, wenn ein jüdischer Mensch eine offene Wunde berührte, konnte man sich verunreinigen. Und so wurde er dann letztendlich vom Lager, das heißt von seinen Mitbewohnern hinausgetan, er wurde getrennt und musste dann zum Beispiel zuerst ein Bad nehmen oder eine gewisse Zeit draußen bleiben vor dem Lager. Und irgendwann durfte er dann wieder zurückkommen, wenn er von Gott wieder rein erklärt wurde. In manchen Fällen musste er auch ein bestimmtes Opfer darbringen, um die Gemeinschaft mit dem Herrn wiederherzustellen. Und wie ist das bei uns heute, wenn wir kurz auf uns zu sprechen kommen? Obwohl wir nicht unter dem Bund des Gesetzes sind, auch nicht diese ganzen Vorschriften von rein und unrein zu befolgen haben, wie das Volk Israel, so sehen wir doch, wenn wir diese Dinge lesen und darüber nachdenken, wie heilig unser Herr und Gott ist. Und er, der heilige Gott, gibt auch uns Gläubigen, die wir heute unter dem neuen Bund sind, ja unter seiner Gnade sind, trotzdem viele Anweisungen, ein heiliges Leben zu befolgen. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du das Neue Testament liest? Wie viele Anweisungen uns Gott gibt, um ein heiliges Leben zu führen? Ich möchte nur eine Stelle herausziehen, 1. Petrus 1. Können wir gerne mal mit aufschlagen. 1. Petrus 1. Und tatsächlich, Petrus beruft sich hier wiederum auf die Aussagen Gottes im Alten Testament. 1. Petrus 1, ab Vers 14. Hier sagt Petrus in Vers 14, als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Heiligkeit hat bei Gott eine große Bedeutung. Da könnten wir noch weiter ausschweifen, aber ich möchte hier jetzt mal wieder zur Landung kommen. Kommen wir jetzt wieder zurück zu Haggai. Der Prophet Haggai ging zu den Priestern im Auftrag Gottes. Er ging quasi zur höchsten Instanz, welche für das Thema Reinheit zuständig war, die Priester. Und der Prophet stellt diesen Dienern Gottes jetzt zwei grundlegende Fragen. Und da kommen wir wieder zurück auf Haggai 2, wenn wir wieder zurückblättern auf Haggai 2. Er stellt den Priestern zwei grundlegende Fragen. Er hat nicht gefragt, weil er die Antwort nicht gewusst hätte, sondern er wollte die Priester und auch das Volk mit diesen Fragen von ihrem verkehrten Wandel überführen. Und damit es geschieht, stellt Haggai als erstes eine Frage, worin es um Reinheit bzw. um Heiligkeit geht. Lesen wir hier in Haggai 2, die Verse 11 und 12. Und hier heißt es, so spricht der Herr der Heerscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Also sollte Haggai sprechen. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Die Priester antworteten und sprachen, nein. Nun, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dann denken wir, was will Haggai eigentlich hier sagen? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt gelesen, Reinhold hat es hier vorgelesen, aber wir wissen nicht, was Haggai damit zum Ausdruck bringen will. Und es ist tatsächlich so, für uns ist diese Frage zunächst schwer zu verstehen. wenn wir uns nicht mit den Hintergründen des alttestamentlichen Gottesdiensten beschäftigen. In Kurzform gesagt, um es mal ganz kurz zu erklären, war das Fleisch der Tiere, welche auf den Opferaltar gebracht wurden, je nach Opfer heilig vor Gott. Das Opfer und auch das Opferfleisch, es gehörte ja dem Herrn und es wurde dem Herrn geweiht, darum war es auch heilig, es gehörte dem Herrn. Und der Herr hat es den Priestern und auch den Familien der Priester erlaubt, dass sie sogar bestimmte Anteile dieses heiligen Fleisches, das Gott geweiht war und Gott dargebracht wurden, für sich in Anspruch nehmen durften. Die Priester und ihre Familien durften von dem Gott geweihten Fleisch, von dem heiligen Fleisch essen, weil sie durften sich vom Tempel ernähren. Jedoch mussten die Priester darauf achten, wie und wo sie es essen sollten. Da gab Gott ganz genaue Anweisungen. Und auch, was sie dann mit den Resten tun sollten, wenn etwas übrig bleibt. Das können wir alles in 3. Mose Kapitel 6 und 7 nachlesen. Kommen wir jetzt wieder auf Haggais Frage zurück. Wenn jemand heiliges Fleisch, also dieses heilige Fleisch, hat die Priester gemeint, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt, also wenn sie es, weiß nicht, wie sie das gemacht haben, in ihren Rock getan haben, um es mit nach Hause zu nehmen, wenn er das im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, also wenn dieses Fleisch mit anderen Speisen oder in Gerichten in Berührung kommt, da fragt Haggai, werden dann die anderen Speisen dadurch heilig? Was antwortet denn die Priester? Sie konnten direkt sagen, nein, es wird nicht heilig dadurch. Nur das Fleisch bleibt heilig, aber die anderen Speisen werden dadurch nicht geheiligt. So viel wussten sie, dass Heiligkeit nicht einfach so auf andere Objekte übertragen werden kann. Was wollte nun der Prophet damit zum Ausdruck bringen? Nun, vielleicht muss ich euch jetzt ein wenig enttäuschen. Wenn ihr jetzt schon eine Antwort erwartet, so kann ich euch jetzt noch keine Antwort geben. Ich muss euch hier an dieser Stelle wirklich enttäuschen. Doch ich möchte euch ermutigen, seid jetzt nicht traurig oder verzagt, denn es geht gleich weiter. Denn nachher werden wir es erkennen, was der Prophet Haggai tatsächlich meinte. Wir kommen noch darauf. Kommen wir aber jetzt zunächst zu seiner zweiten Frage und das müssen wir im Gesamtbild sehen. Hier geht es nicht um Heiligung in Vers 13, sondern um Unreinheit und Befleckung. Schauen wir uns seine zweite Frage an. Vers 13, da sprach Haggai, wenn aber jemand sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein. Vers 13. Wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, also hier meint er wieder diese anderen Speisen, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten, es wird unrein. Haggai möchte sagen, nehmen wir einmal an, jemand hatte eine Leiche berührt und wäre dadurch jetzt unrein geworden. Und wenn nun diese Person, sagen wir, irgendwelche Lebensmittel berührt oder vor allen Dingen eine andere Person berührt, so wird er die andere Person dadurch auch verunreinigen. Die Priester waren sich einig, ja, so wird es geschehen. Auch der andere wird dadurch verunreinigt. Und das ist auch schriftlich bestätigt. Die Priester bestätigen, die Person wird auch unrein. Und so können wir jetzt schon an Folgendem festhalten, was Haggai hier zum Ausdruck bringen möchte. Man kann Unreinheit oder Befleckung tatsächlich auf andere übertragen. Das ist so. Bei Heiligkeit dagegen ist es anders. Die lässt sich nicht einfach auf andere übertragen. Das war seine erste Frage, die zweite war mit der Unreinigkeit und die lässt sich auf andere übertragen. Heiligkeit nicht. Wir können auch einen ganz einfachen Vergleich mal starten. Wenn du einen faulen Apfel hast und du legst diesen faulen Apfel zu einem gesunden, ja zu einem guten Apfel hin, Was wird im Laufe der Zeit geschehen, wenn sich die beiden Äpfel einander berühren? Wahrscheinlich nicht geschehen, dass der faule Apfel gut und gesund wird, oder? Sondern der faule Apfel steckt den gesunden an und nachher sind beide faul. Ich denke, das haben wir auch schon so erleben können. Wenn du aber lauter faule Äpfel hast und legst zu den faulen Äpfeln einen gesunden Apfel dazu, werden die faulen Äpfel durch den gesunden wieder gesund? Die Antwort lautet nein. Das haben wir noch nie erlebt und das wird auch nie geschehen. Im Gegenteil, höchstwahrscheinlich wird jetzt auch dieser letzte gesunde Apfel faul werden. Wir können auch ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel anhand unserer Gesundheit. Anhand der Gesundheit und Krankheit von Menschen. Können kranke Menschen gesunde Menschen mit ihrer Krankheit anstecken? Ist das möglich? Könnt ihr das bejahen? Können kranke Menschen gesunde Menschen mit ihrer Krankheit anstecken? Also wenn ihr das bejahen könnt, dann sind wir einer Meinung. Was anderes möchte ich auch gar nicht sagen. Das weiß jeder. Kranke Menschen können gesunde Menschen mit ihrer Krankheit anstecken. Allermeist geschieht es ja über Krankheitserreger, von denen wir immer wieder so sehr gewarnt wären, über Bakterien und Viren und was es da nicht alles gibt und was nicht alles für Gefahren lauern, um krank zu werden. Doch jetzt die Gegenfrage. Können gesunde Menschen mit ihrer Gesundheit auch kranke Menschen gesund machen? Kann man kranke Menschen mit Gesundheit anstecken, dass sie wieder gesund werden? Schön wäre es, würden wir denken. Schön wäre es. Doch leider gibt es noch keinen Gesundheitserreger, mit dem man andere gesund machen könnte. Und liebe Freunde, Geschwister, ganz Ähnliches will Haggai hier mit Reinheit und Unreinheit, mit heilig und unheilig zum Ausdruck bringen. Vielleicht wurde Haggai schon mit Spannung jetzt vom Volk und von den Priestern gefragt, jetzt aber Haggai, was willst du uns denn damit sagen, machst du nicht so spannend? Und Haggai antwortet jetzt hier in Vers 14, wenn wir wieder in unseren Text reinschauen, Vers 14, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation von vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie das selbst opfern, unrein ist es. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich zusteuern möchte. Zweitens, Befleckung und ihre Auswirkung. Befleckung und ihre Auswirkung. Das erste war Befleckung, zweitens Befleckung und ihre Auswirkung. Die Botschaft des Propheten muss für das Volk jetzt sehr schockierend gewesen sein. Wie? Haben Sie vielleicht gefragt? Jedes Werk, das wir tun, auch all das, was wir im Tempel machen und wo wir da schon gebaut haben an dem Tempel, das Werk unserer Hände, sogar unsere Opfer, die wir vor den Herrn bringen, alles ist unrein. Auf gut Deutsch, alles soll vor Gott faul sein. Alles ist vor Gott faul, was wir tun. Und dann zeigt Haggai noch auf mit seinem Beispiel, ein Fäulnis hat negative Auswirkungen, liebe Freunde. Denn die Fäulnis zersetzt das Gesunde. Oh, das sind deprimierende Nachrichten. Und die Frage ist natürlich an dieser Stelle, gibt es denn hier überhaupt ein wirksames Gegenmittel? Wie lässt sich denn diese Fäulnis aufhalten? Zwar wurde inzwischen an Gottes Haus gearbeitet. Und wie wir aus diesem Text entnehmen, wurden scheinbar auch Opfer dargebracht von dem Volk. Doch, wie wir es weiter entnehmen, hatte die Einhaltung von Gottes Anweisungen von rein und unrein, von heilig und unheiligem Wandel ganz, ganz wenig Bedeutung. Und weil sie nicht auf Gottes Wort eingegangen sind, weil sie vielleicht das dritte Buch Mose nicht befolgt haben, deswegen sagt Gott, wisst ihr, alles, was ihr tut, das ist faul, unrein. Es ist nicht so, wie es sein sollte vor mir. Interessant, was ich mal bei William MacDonald gelesen habe in einer seiner Schriften. Er sagt, Neulich sah ich einen Kleintransporter auf der hinteren Stoßstange, der auf der hinteren Stoßstange zwei Aufkleber hatte, wahrscheinlich in den USA. Und auf der einen Seite der Stoßstange, da waren Aufkleber, wo drauf stand: Ich liebe Jesus. Und auf der anderen Seite der Stoßstange war ein Aufkleber und da stand drauf: Du berühren meinen Wagen, ich schlagen dir ins Gesicht. Ich liebe Jesus, du berühren meinen Wagen, ich schlage dir ins Gesicht. Die Frage: Würde unser Herr und Gott solch einen Wandel für heilig halten? Nur weil auf der einen Seite steht, ich liebe Jesus, auf der anderen Seite aber genau das Gegenteil, geh von dem, was Gott will, sollst deinen Feind lieben. Nein, ich schlage ihn ins Gesicht. Vielleicht können wir ein kleines Bild davon machen, wie das auch zur Zeit Hagais war. Vielleicht hatten die jüdischen Menschen zur Zeit Hagais einen ähnlichen Wandel. Ich sage nicht, tu das, was ich hier angewiesen werde, ich arbeite im Haus Gottes. Doch weh, wenn du mir persönlich in die Quere kommst, dann gibt's aber was. Und so müssen wir weiter die Frage stellen, wird etwa der geheiligt, der am Haus Gottes arbeitet? Wird derjenige geheiligt, der am Haus Gottes arbeitet? Wir möchten vorausschicken, es ist gut, im Hause Gottes zu arbeiten, ja. Doch allein durch das Arbeiten im Hause Gottes, da wird noch kein Mensch geheiligt. Überhaupt nicht. Oder wir können es mal auf uns übertragen. Wenn jemand in den Gottesdienst kommt, wird er dann geheiligt. Es ist gut, in den Gottesdienst zu kommen. Aber wirst du geheiligt durch den Gottesdienst? Die Antwort lautet nein. Dadurch wirst du nicht geheiligt. Oder wenn jemand dem Herrn Opfer darbringt, auch davon wird ein Mensch noch nicht geheiligt, wenn er sich sonst nicht für einen heiligen Wandel im Herrn interessiert. Der Herr Jesus lehrt die Seinen im Neuen Testament, Matthäus 5, 23 und 24, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und da selbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass deine Gabe. Lass sie dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Was bedeutet das für uns heute? Das bedeutet für uns, dass wir darauf achten sollen, einen heiligen Wandel zu führen. Auch wenn es um Beziehungen geht, auch Beziehungen ins Reine bringen, bevor wir vielleicht uns in den Gottesdienst begeben. Ja, in der Regel denken wir da an erster Stelle ins Abendmahl. Aber weißt du, eigentlich geht es um jeden Gottesdienst. Es geht um jede gemeinschaftliche Versammlung, die wir miteinander haben. Und wir sollten die Dinge ins Reine bringen, bevor wir in die Gemeinde kommen. Oder auch bevor wir dem Herrn ein Opfer bringen, damit das Opfer auch vor Gott angenehm ist. Das ist wichtig. Sonst können wir auch vielleicht sogar vergeblich opfern vor dem Herrn. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, ja, dann ist unser Gottesdienst oder vielleicht auch unser Opfer ziemlich vergeblich und wir leben einfach nicht in dem heiligen Willen des Herrn. Denn auch Matthäus 6, Vers 15, da sagt der Herr Jesus: Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, wenn du dazu nicht bereit bist, dann sagt der Jesus, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Und da haben wir ein Riesenproblem, wenn wir nicht vergebungsbereit sind. Ähnlich ist es auch mit zum Beispiel dem Gebet. Niemand wird dadurch geheiligt, dass er an gemeinsamen Gebetszeiten teilnimmt. Nein, da wird kein Mensch geheiligt. Vielmehr entnehmen wir auch hier von Hagai, dass sich jeder selbst vor dem Herrn heiligen soll. Und erst wenn das geschehen ist, dann ist Gemeinschaft mit anderen oder auch Gebetsgemeinschaft angesagt. Erst dann ist der Bau und die Mitarbeit im Hause des Herrn angesagt. Was ist jetzt aber mit demjenigen, der sich selbst nicht vor dem Herrn heiligt? Da sage ich mir, egal, ich gehe aus dem Haus und wurscht, ob ich hier heilig reinkomme oder nicht, ob ich rein bin oder nicht, oder mir egal. Was ist mit demjenigen, der sich selbst nicht vor dem Herrn heiligt und somit seine Befleckung oder Unreinigkeit mit in die Gemeinde hineinschleppt zum Beispiel? Liebe Freunde, Geschwister, der steht in Gefahr, dass er andere mit seiner Fäulnis und mit seiner Unreinheit ansteckt. Und wir haben das ganz deutlich gesehen vom Propheten, dass Unreinheit ansteckend ist, dass es Fäulnis wirkt. Genauso wie man sich über Viren infizieren kann. Und liebe Freunde und Geschwister, dafür sollten wir uns fürchten, dass wir die Gemeinde nicht verunreinigen, dass wir unsere Brüder oder Schwestern nicht verunreinigen. Denn das wäre zum Schaden für die Geschwister und auch zum Schaden für die Gemeinde. Nicht umsonst ermahnt der Apostel Paulus die Geschwister in Korinth und sagt, euer Rühmen ist nicht fein. Wisset ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 1. Korinther 5, Vers 6. Der Sauerteig, der frisst um sich, der breitet sich ja immer weiter aus, bis schließlich der ganze Teig durchsäuert ist. Ich meine, bei der Herstellung von Brot ist das was Geniales. Super, wenn es Sauerteig gibt und man hier einen Teig durchsäuern kann. Doch in Bezug auf Gottes Volk ist es eine geistliche Katastrophe. Vielmehr würden wir uns wünschen, dass sich Heiligung in gleicher Weise ausbreiten würde wie Sauerteig. Das wäre toll, wenn hier jemand heilig ist und dann, oh, das geht aneinander über und alle werden heilig. Das wäre toll. Aber genau das widerlegt Haggai und das ist auch nicht so. Denn in der Heiligung gilt es, sich zunächst persönlich Gott hinzugeben. Und es braucht einfach Priorität, es braucht auch Zeit. Es ist auch ein Opfer, sich persönlich Gott hinzugeben, auch in sein Wort hineinzusehen. Wie es auch Alexander in der Leitung sagte, eigentlich sollte das Wort Gottes für uns dienen wie die Luft zum Atmen. Und dass wir in seinem Wort und in seinem Willen wandeln. Genau das ist es, was Haggai den jüdischen Menschen mit seinen zwei Fragen sagen will. Jeder steht vor Gott persönlich in Verantwortung. Und in der Persönlichkeit, aber auch jedes Einzelne, auch das ganze Volk. Aber jeder steht an erster Stelle persönlich in Verantwortung, sich vor dem Herrn zu heiligen und auch in seinem Lichte zu wandeln, wie es die Schrift sagt. Und wenn wir in seinem Lichte wandeln, dass wir dann auch durch das Blut Jesu gereinigt werden. Natürlich werden wir nie vollkommen sein und keiner von uns ist vollkommen. Und doch soll es unser inniglichstes Anliegen, ja, unser Anliegen unseres Herzens und unseres Willens sein, dass wir doch ein heiliges Leben führen. Und Gottes Wort bestätigt uns, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, also wie Gott im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Zunächst du und Gott. Es ist eine enge Gemeinschaft, wenn wir in seinem Lichte wandeln. Natürlich auch unter den Glaubensgeschwistern. So heißt es in 1. Johannes 1, Vers 7. Und dann heißt es, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Lichte wandeln, dann kommt es immer wieder zur Sündenbekenntnis. Wenn was daneben gelaufen ist, sofort ins Licht. Und dann geht es weiter im Licht. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und das ist etwas Wunderbares. Und genau da erlebt man Erfüllung. Darum ist es so wichtig, nah beim Herrn zu bleiben. Ja, in seinem Lichtkegel zu bleiben, so möchte ich es mal ausdrücken. Und lieber Bruder, liebe Schwester, dein Herr, der möchte dir immer wieder dabei helfen. Und er kommt nicht gleich mit dem Schlagstock oder mit der Peitsche, wenn du mal was verkehrt gemacht hast. Er wartet, bis du umkehrst und er möchte dich immer wieder aufrichten. Er möchte dir auch die Kraft schenken, allem Fehlverhalten, auch der Sünde und der Versuchung zu widerstehen. Ja, du darfst ihn sogar bitten, wie es der Herr Jesus gelehrt hat, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Warum soll er das tun? Der Jesus sagt, betet so, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. In uns ist ja gar nicht die Kraft, immer dem Bösen zu widerstehen oder allen Versuchungen zu widerstehen. Wenn wir uns aber an den Herrn Jesus wenden und sagen, oh Herr, hilf mir, schenk mir die Kraft, erlöse mich von dem Bösen, da wirst du viele Siege erleben. Der bekannte Evangelist Ernst Modersen der hatte von einem Prediger, der zum Herrn heimgegangen war, ja, der entschlafen war, die Bibel bekommen. Es war der Freund seines geistlichen Vaters. Und die Bibel war sehr zerlesen. Und an den Rändern der Bibel, da standen viele Bemerkungen. Ja, vielleicht hat er auch eine breitere Bibel gehabt. An den Rändern standen viele Bemerkungen, bis Ernst Modersen dann zu 1. Thessalonicher 5, Vers 23 kam, worin es heißt, der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch. Und dort hatte der verstorbene Prediger am Rande in seiner Bibel vermerkt, nicht äußerlich furniert, sondern durch und durch. Finde ich sehr schön. Holz furniert man, gell? Das ist auch furniert hier, die Kanzel. Aber man sieht nicht, was eigentlich drinnen ist. Und die Bibel sagt, unsere Heiligung, sie soll nicht ein äußerliches Furnier sein, sondern sie soll durch und durch gehen, quasi durch das ganze Möbel, ja durch unseren ganzen Leib hindurch. Und was tragen wir manches Mal für schöne äußerliche Furniere? Hast du dich auch schon mal dabei beobachtet? Hast du wieder ein Furnier aufgesetzt, auch heute im Gottesdienst? Morgen ist es wieder weg. Das wäre schade. Die Frage ist, wie sieht es mit unserer gänzlichen Heiligung aus? Geht sie wirklich durch und durch? Geht sie durch unser ganzes Wesen mit Geist, Seele und Leib? Eine wichtige Frage. Die jüdischen Menschen zur Zeit des Propheten Haggais hatten sich nicht so sehr um die Heiligung gekümmert. Sie hielten sich nicht so sehr an die Bedingungen der Heiligung, welche ihnen unter dem Bund des Gesetzes gegeben waren. Und darum konnte sie Gott nicht entsprechend segnen. Lesen wir hier weiter die Verse 15 bis 17, Haggai 2, Vers 15 bis 17. Und jetzt ruft Haggai schon bereits zur Umkehr auf und er sagt, und nun beachtet doch, wie es euch ergangen war vor diesem Tage und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, kam man zum Kornhaufen von 20 Scheffeln, so waren es nur 10. Kam man zur Kufe, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Vers 17, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Und da kommen wir jetzt als dritten Punkt zur Umkehr. Das erste war Befleckung, zweitens Befleckung und ihre Auswirkung, drittens Umkehr wirkt Segen. Und das ist wunderbar. Haggai ruft hier in Vers 15 dazu auf, hey Leute, beobachtet doch mal, beachtet doch, wie es vorher war, wie es euch vor diesen Tagen früher ergangen ist. Hey ihr Leute aus dem Volke Gottes, haltet doch mal inne, werd doch mal ruhig, nimm dir mal Zeit, um nachzudenken und lass dich von deinem Taumelschlaf aufrütteln. Lass dich wieder wachrütteln. Sieh doch mal dein Leben an. Seht doch mal, wie es so im Alltag und mit eurem geistlichen Leben bestellt ist. Gibt es da ein Vorwärtskommen? Gibt es da ein ganzes Leben mit dem Herrn? Auf uns heute gilt, egal was wir immer vor den Herrn tun mögen, eine Tätigkeit im Dienst für den Herrn kann nicht gedeihen, wenn sie nicht von dem abgesondert ist, was dem Wort und Willen Gottes entgegensteht. Ich sage es nochmal. Auf uns heute gilt, egal wie wir auch immer, was auch wir immer für den Herrn tun mögen, eine Tätigkeit im Dienst für den Herrn kann nicht gedeihen, wenn sie nicht von dem abgesondert wird, was dem Wort und Willen Gottes entgegensteht. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, kehre um von verkehrten Wegen. Löse dich von all den Dingen, die deinem Herrn nicht gefallen. Folgen wir wieder neu dem Aufruf, der uns im Lied Nummer 36 in unserem Liederbuch begegnet. Wie heißt es dort? Kommt, stimmet alle jubelnd ein. Gott hat uns lieb. Freut euch in seinem Gnadenschein. Gott hat uns lieb. Die ihr in Sündenschlaf erwacht, Suchet, was euch nun selig macht. Hin ist die bange Todesnacht. Gott hat uns lieb. Jubelt, die ihr euch ihm geweiht. Gott hat uns lieb. Schmeckt seine Güte und Freundlichkeit. Gott hat uns lieb. Er ist der Seinen Sonn und Schild und unser Lieb und Hoffnungsbild. Er ist der allen Kummer stillt. Gott hat uns lieb. Der erste Vers, komm heraus aus deinem Sündenschlaf, die ihr in Sündenschlaf erwacht, suchet, was euch nun selig macht. Oh ja, das ist die richtige Haltung. Und der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, in einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Und dann sagt er zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 21, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werke zubereitet. Oh, das ist wunderbar. Vom Sündenschlaf erwacht, sich gelöst von verkehrten Dingen. Wenn sich jemand von solchen reinigt, das persönliche Heiligung, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn, das ist Gott, nützlich zu jedem guten Werke zubereitet. Das ist etwas Schönes. Ein Gefäß zur Ehre Gottes sein. Und genau das ist es, was Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrage des Herrn, nun auch dem Volk hier verheißt. Vers 18 sagt er, gebe nun Acht, passt auf. Gebt nun Acht von diesem Tage an, also wo er jetzt hier geredet hat, und weiterhin vom 24. Tage des 9. Monats an, von dem Tage, da der Tempel des Herrn gegründet worden ist, merket auf. Merket auf, denn Gott rechnet mit der Umkehr des Volkes. Und Gott rechnet jetzt mit eurer Heiligung. Haggai hat dazu aufgerufen, nicht Zacharias, sondern Haggai hat dazu aufgerufen. Und Gott möchte segnen. Er möchte auch nicht irgendwann segnen, sondern genau von diesem Tage an, wo Haggai zur Umkehr aufgerufen hat. Vers 19. Ist etwa der Same noch im Speicher? So hat auch der Weinstock, der Feigen- und Granatäpfel- und Olivenbaum noch nichts getragen. Aber, Vers 19 am Ende, von diesem Tage an will ich segnen, spricht der Herr. Bisher hat das Volk erlebt, dass nicht sonderlich viele Erträge vom Weinstock hervorgegangen sind, auch von den wunderbaren Feigen des Volkes Israel oder dort im Lande Kanaan, oh, da ist auch wenig dran gewesen. Wie hat es mit Granatäpfeln ausgesehen? Oh, die Granatäpfel, die sind nochmal so wunderbar saftig und gesund. Wunderbar, die zu genießen. Aber auch da haben sie bisher nicht viel gefunden. Auch der Olivenbaum, das gute Olivenöl und die Oliven, war auch nicht viel dran. Bisher gab es nicht viele Erträge vom Weinstock, von den wunderbaren Feigen, von saftigen und gesunden Granatäpfeln, auch nicht von den wunderbaren Olivenbäumen. Aber ab diesem Tag, wo Haggai jetzt zur Umkehr aufgerufen hat, sagt Haggai, und ihr fortan euch bemüht, in Heiligung zu leben, werdet ihr dies alles erleben. Denn von diesem Tage an will ich segnen, spricht der Herr. Und das war unser heutiges Thema. Und damit möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Von diesem Tage an will ich segnen. Ich denke, auch wir wünschen uns den Segen Gottes jeden Tag aufs Neue. Und ich wünsche es uns sehr, dass er uns immer mehr zufließt. Grundlegend bist du jeden Tag von Gott gesegnet. Wir sind gesegnet durch den Herrn Jesus Christus mit jeglichem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, sagt Epheser 1, Vers 3. Und es fließt immer wieder sein Segen. Aber der Herr möchte dich ganz bestimmt noch mehr segnen, vor allen Dingen mit den geistlichen Gütern und geistlicher Vermehrung. Und das wäre auch das Anliegen Gottes für dich und für mich. dass er dich und mich noch mehr segnen kann, vor allen Dingen in geistlicher Weise, aber auch in Bezug auf seine Versorgung. Dich persönlich, aber auch hier in der Gemeinde. Jedoch geschieht es nicht dadurch, dass wir einander den Segen suchen. Oh, der Herr, der segne dich ganz reich. Natürlich dürfen wir das tun. Wir dürfen Segen zusprechen. Wir sind berufen, andere auch zu segnen. Aber es muss auch die richtige Einstellung da sein. Es muss auch der Wille zur Heiligung da sein. Und dann fließen die Segenströme. Ich komme zur Landung und möchte abschließend sagen, wenn wir durch diese Predigt vielleicht heute wieder ein wenig neu dazu motiviert wurden, um in Heiligung zu leben, dann hat diese Predigt und auch der Aufruf des Propheten Haggai für heute sein Ziel erreicht. Amen. Amen. Beten wir. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir kommen durch deinen Sohn zu dir. Danke, Herr Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und niemand kommt zum Vater denn durch dich. Und wir danken dir, dass wir durch dich, als wir deine Kinder wurden, gesegnet worden sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und du segnest deine Kinder so reich, weil es nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit geht oder um Verpflichtung, sondern weil du uns liebst und uns aus Gnade errettet hast. Und doch möchtest du unser Herz dahin bewegen, dass wir immer mehr uns dir nahen in deiner Heiligkeit, freiwillig uns heiligen, weil wir wissen, du bist heilig. Und du möchtest uns noch mehr segnen, wenn wir auf dich ausgerichtet sind, wenn wir in Heiligkeit wandeln und gerne und von Herzen deinen Willen tun. Mögest du es, Herr, uns allen schenken, in deiner großen Gnade, dass dein Geist uns dazu bewegt, aber dass wir auch aus deinem Wort immer wieder neu dazu motiviert werden. Wir danken dir, Herr, dass du uns vorausgehst und dass du jeden Einzelnen zubereiten möchtest, Herr, für die ewige Gemeinschaft mit dir. Und da wird sich alles herausstellen, wie wir mit dir gelebt haben. Danke, Herr Jesus, dass du uns heute hilfst, uns zu dir hin zu verändern. Im Namen Jesu. Amen.